Guten Morgen. Ja, ihr seid da. Guten Morgen hier. So auf der anderen Seite der Autobahn ist da morgens ein bisschen mehr Dampf, aber vielleicht ist es einfach die Hitze. Es ist schön, bei euch zu sein. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in eine Situation. Man muss sich so einen Seminarraum vorstellen. Mittelgroß und in der Mitte hier so ein Stuhlkreis aus 6 Stühlen. Und auf jedem sitzt ein Pastor, ein Leiter, eine Fachkraft. Und es ist so eine Runde von Leuten, in der ich witzigerweise auch noch irgendwie mit drin sitze, so umgeben von lauter Köpfen mit einer riesig hohen Wattzahl oder eine hohe Oktanzahl. Schitte Leute, ich irgendwie so mittendrin. Entschuldigung. Und jeder in dieser Runde, abgesehen von einem, hat einen Fall oder eine Frage aus seiner Arbeit mitgebracht. Und angeleitet wird das Ganze von Stefan, der das hier managt, moderiert und das mit uns angeht. Hier so jeder bringt seinen Fall ein und ich irgendwann eben auch. Ich habe eine Frage mitgebracht. Ich hatte eine Sitzung, die komplett schief lief. Ja. Wie bekommt man eine Sitzung gesprengt? Das 101, davon habe ich erlebt. Hier so wirklich so das Grundlegende, wie kann eine Sitzung schief laufen? Und ich habe gesagt, fürs nächste Mal möchte ich dazugelernt haben. Und so war die Erwartung an diesem Tag hier in dieser Runde mit lauter fitten Leuten, da ganz viel praktisches Handwerkszeug zu bekommen, damit ich das beim nächsten Mal besser hinkriege. Das ist so die Erwartung. Ja? Du gehst irgendwo hin und weißt, das erhoffe ich mir da davon. Aber dann kommt es ganz anders. Man sitzt so in dieser Runde, ich weiß, ich bin jetzt dran, ich erzähle meine Situation und so weiter. Und dann meint Stefan plötzlich so, lass uns jetzt mal über dein inneres Team reden. Ich bin innerlich, nicht körperlich, aber innerlich mal geschwind 2, 3 Schritte nach hinten gerutscht mit meinem Stuhl, weil ich gedacht habe, was willst du jetzt von mir? Vielleicht hast du schon mal gehört, inneres Team, da geht es so drum, wie bist du von deiner Persönlichkeit aufgestellt in einer Situation? Ja, bald ist WM, du kannst dir das vorstellen, dein inneres Team ist so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft. Ja, so ein Anteil, der vielleicht Bock hat und nach vorne will, einer, der zurückhaltend ist, einer, der fragend ist, einer, der vielleicht unsicher ist. Und ich denke mir so, Stefan, das ist nicht dein Ernst. Gott, das ist nicht dein Ernst. Ich bin hierher gekommen mit einer sehr konkreten Erwartung an diesem Tag, in die Supervision. Und jetzt kommst du mir mit sowas. Vielleicht erzähle ich euch am Schluss, wie es ausgegangen ist. Ja? Aber das so zu erleben, du hast eine Erwartung und es kommt ganz anders als erhofft. Und in dem Moment eben nicht nur zu denken, wow, mein menschliches Gegenüber, was denkst du dir, sondern genauso diese Frage zu haben, Gott, was um alles denkst du dir? Ist das dein Ernst? In den letzten Monaten kommt immer wieder so dieses Thema Gott hören bei mir um die Ecke. Durch die Bibel, durch die Gedanken anderer Christen, durch auch das, dass Christen Eindrücke haben, prophetische Eindrücke haben, was meiner Prägung überhaupt jetzt nicht so ganz vertraut ist. Und da Gott zu suchen, bei ihm Halt, Trost, Richtung, Entscheidungen irgendwie hinzukriegen. Und da ist die Erwartung da, dass Gott redet, dass der irgendwie in dem, was gerade los ist, sich irgendwo deutlich macht. Dass er sich zeigt, dass er redet. Aber das Dumme ist, was ist, wenn er das komplett anders macht als du und ich, als wir das erwarten? Ja, in solchen Momenten wie in dieser Supervision, wo der Gedanke da ist, Gott, ist das dein Ernst? In so eine Situation, in so eine biblische Situation möchte ich dich heute Morgen mitnehmen. Du findest in der Apostelgeschichte helft er mir, es ist eingeschaltet, vielleicht helft er mir beim Klicken ein bisschen, bis es kommt. Oder auch nicht kommt. Ja, vielen Dank. Genau, Apostelgeschichte 16. Hier kannst du es mitlesen in der Übersetzung der Basisbibel. Wenn du eine andere Übersetzung mehr magst, lese gern an deinem Smartphone oder an deiner hier Papierbibel mit. Ich lese dir diesen Abschnitt, Verse 6 bis 15. Da heißt es dann folgendermaßen. Danach zogen Paulus und seine Begleitung oder seine Begleiter weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und kamen zum Meer hinab nach Troas. Und in der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Makedonien stand vor ihm und bat: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Und gleich, nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Von Troas aus setzten wir auf dem kürzesten Weg nach Samotarke über. Und einen Tag später erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Das ist eine bedeutende Stadt in diesem Teil Makedoniens und eine römische Kolonie. In dieser Stadt blieben wir einige Zeit. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss. Wir nahmen an, dass dort eine jüdische Gebetsstätte war. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die an diesem Ort zusammengekommen waren. Unter den Zuhörerinnen war auch eine Frau namens Lydia. Sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus Thyatira. Lydia glaubte an den Gott Israels. Der Herr öffnete ihr das Herz, so dass sie den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte. Sie ließ sich taufen, zusammen mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Und danach bat sie: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Und sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Paulus ist zum zweiten Mal unterwegs. Dieses Mal zusammen mit dem Silas. Sie sind gemeinsam unterwegs durch die heutige Türkei. Er ist nicht alleine unterwegs, sondern mit dem Silas. Und unterwegs lernen sie noch einen Timotheus kennen. Und so nehmen sie ihn mit, sind zu dritt zu Gange. Und Paulus hat auf seinen Reisen immer so sein klassisches Muster, wie er vorgeht. Er hat einen sehr konkreten Plan, wie er durch die Gegend zieht und reist. Er orientiert sich an den Provinzen des Römischen Reichs. Er sucht sich dort auf der Landkarte die großen Städte raus. Und in diesen großen Städten, was macht er dort als jüdischer Gelehrter? Er geht in eine Synagoge. Er geht dorthin, wo Menschen sind, die jüdischen Glaubens sind. Er erzählt ihnen dort von Jesus. Und wenn Menschen dort beginnen, an Jesus zu glauben, dann entsteht dort eine Gemeinde. Das ist so sein klassisches Vorgehen. Das ist so das, wie er Region für Region hier angeht. Jetzt ist es so, heute Morgen in diesem Abschnitt, den du gerade gehört hast, der strotzt nur so mit irgendwelchen Städte- und Regionennamen. So, wer von euch kann mit denen was anfangen? Kurzes, schüchternes Handzeichen. Das habe ich mir gedacht, genau so. Herzlich willkommen, du bist in bester Gesellschaft. Ja, hier, vielleicht hast du schon mal was von Galatien gehört. Galaterbrief, okay, aber Phrygien, Mysien, Bithynien, das könnten auch Regionen aus irgendeinem Fantasy-Buch wie Herr der Ringe sein oder irgendeinem Spiel wie World of Warcraft. Ja, wo zum Fuchs ist es? Das ist doch, wenn man ganz ehrlich ist, manchmal dieser Moment, dass man sich fragt, wo um alles in der Welt ist es? Und warum muss uns der Prediger heute Morgen mit Geografie in der heutigen Türkei langweilen? Ja? Ich will dich heute Morgen nicht langweilen. Aber wenn, und das ist dann vielleicht doch so der Punkt, warum es sich lohnt, kurz hinzuschauen, wenn man auf die Karte guckt, dann merkst du plötzlich, wie das mit dem Verstehen, wo die Jungs hier entlanglaufen, macht es komplett anders Sinn. Und so mag ich dich doch kurz hier, für alle, die sich an Geografie schon immer gefreut haben, ja, jetzt ist eure Chance, für alle, die es eher leidend ertragen, vertrau mir einen Moment, dass es nachher gleich Sinn macht. Ja? So gehen wir mal kurz an diese Karte hier. So, ich stehe euch ein bisschen wild im Bild. Gehen wir mal ein bisschen rüber, dass du es einfach mal siehst hier. So heutige Türkei, noch so ein Zipfel von Griechenland. Und Paulus, die starten hier drüben in Antiochia. Sie sind eben unterwegs hier durch den Süden der Türkei, in Derbe. Hier unten, da, genau, da treffen sie den Timotheus. Dann eben ziehen sie weiter nach Ikonium. Da hier geht der Pfeil weiter. Sie kommen in weiteres Antiochia. Ja, zwei Städte mit dem gleichen Namen gibt es ja auch in Deutschland. Neustadt, ne? So an der Weinstraße oder sonst wo. Genau, sie kommen durch diese Gegenden durch. Da gibt es schon Gemeinden, bei denen sie sind. Und dann heißt es, danach ziehen sie weiter durch diese Region Phrygien. Ja, und durch das Gebiet von Galatien. Also es geht nach Norden, so nach Nordwesten. Das ist wirklich, das ist Landesinneres. Da ist gar nicht so grausam viel los. Das ist super, super weitläufig. Und du kannst dich fragen, warum überhaupt? Und in Vers 6 heißt es einfach dann mal so dick, der Heilige Geist, der hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkünden. Wo ist Provinz Asia? Da, wo du nicht hin darfst. Ja? Das ist das erste große Sperrgebiet, das Gott hier aufmacht. Diese Provinz Asia, machen wir es nochmal kurz weg, damit du was siehst davon, da sollen sie nicht hin. Für alle von euch, die so einen Saugroboter zu Hause haben, ja, bei dem kann man auch so die Regionen in der Wohnung einstellen, da nicht. Ja, und so kriegen Paulus und Silas und Timotheus die Ansage, nö, hier geht ihr nicht hin. Deswegen zuckeln die durchs Landesinnere nach Norden. Und dabei ist es eigentlich ziemlich komisch, weil diese Region, da wäre wahnsinnig viel los gewesen. Das wäre ein logischer nächster Schritt gewesen. Da ist Ephesus, man sieht es hier an der LED-Wand noch so ein bisschen durchschimmern. Da hat es andere Städte gehabt, die bedeutsam und relevant sind. Scheinbar ist der Reiseweg rüber in den Westen ziemlich gut und geschickt, ja. Da hättest du hin können, das wäre sinnvoll und es wäre logisch gewesen. Aber Gott zieht hier ein riesiges Sperrgebiet vor ihrer Nase auf und sagt zu ihnen, nö, geh da nicht hin. Und so ziehen sie weiter. Vers 7a, da heißt es dann, als sie schon fast in Mysien waren, Mysien, dieser Zipfel da oben, ne, wo nachher auch Troas ist, aber so weit sind wir noch nicht, so wollten sie nach Bithynien reisen. Bithynien, dieser Teil hier im Norden, auch das wäre eine super, super sinnvolle Lösung gewesen. Sie reisen weiter, weil dort ist eben die Chance, man könnte nach Bithynien. Auch dort hast du es wieder so, dort hast du große Städte, da hat es jede Menge bedeutsame Örtlichkeiten, da hat es dann so Orte wie Nicäa oder Byzanz, das heutige Istanbul. Also du hättest da oben Möglichkeiten. Das wäre logisch, das wäre gut. Und deswegen sagen sie, okay, lass uns einen Schlenker nach rechts machen. Lass uns einen Schlenker rüber machen, Bithynien. Wenn es nicht Asia ist, okay, dann gehen wir halt dorthin. Wenn es das ist, wenn Gott es will, super. Ja? Und dann heißt es halt in Vers 7b, doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ es nicht zu. Das nächste riesige, fette, rote Sperrgebiet ist aufgezogen. Jemand aus einer anderen Gemeinde hat gesagt, Türkei ist riesengroß. Als wir vor vielen Jahren dort wandern waren, boah, du kannst laufen, ja. Es ist lang, es ist riesengroß und es ist heiß. Ja. Und so musst du dir das vorstellen, so ziehen die hier durch die Mitte der heutigen Türkei durch. Und wir lesen das mal kurz innerhalb von anderthalb Minuten, was für die Männer hier ein Thema von Wochen war. Von Wochen, wo überhaupt nicht klar ist, wohin genau es gehen soll. Wie gesagt, die Region Asia, das wäre cool gewesen, das wäre sinnvoll, das wäre gut gewesen für den Job, den sie haben. Die Region da oben, Bithynien, wäre genauso gut gewesen. Aber sie erleben, wie Stück für Stück Gott eine gute Option nach der anderen wegnimmt. Das sich vorzustellen, du verlierst die eine Option und denkst, okay, ich habe mich schon darauf eingestellt, vielleicht gibt es auch so Situationen, wo du merkst, ich habe mich innerlich aufs eine eingestellt und dann geht es nicht. Und dann mit ein bisschen Anpassungsleistung und Neuroplastizität, ja, hier mit Beweglichkeit im Kopf, auf gut Deutsch gesagt, sagst du, okay, dann wird es halt das andere. Und Gott sagt wieder, nö. Gott sagt wieder, nein, das ist nicht. Dann musst du erst mal drauf klarkommen. Der Theologe und Autor N.T. Wright, der bringt es auf den Punkt. Es ist eine Sache, Gottes Führung zu vertrauen, wenn eigentlich ziemlich offensichtlich ist, was man als nächstes tun soll. Eine ganz andere Sache ist es, wenn man anscheinend immer weiter in eine Sackgasse hineingeht. Und das ist ihre Situation. Es ist gut möglich, dass du das mittendrin genauso erlebst. Nicht in einer Reise hier so durch die heutige Türkei, aber so dieses Grundding zu sagen, hey, ich habe mich geöffnet für das, was Gott mir sagen will. Und doch kommt nicht irgendwie eine klare Richtung zustande, sondern eher, dass sich Optionen und Möglichkeiten wieder verschließen. Ich habe es mit einem jungen Familienvater zu tun, der ein Krankheitsbild hat, und er sagt, das Einzige, was ich bei meinen Ärzten bekomme, ist die Ansage, das ist's nicht. Und dann denkst du, ja, das ist ja schon mal gut, dass es das und das nicht ist. Aber ich habe trotzdem dieses Krankheitsbild und es nervt mich trotzdem von morgens, wenn ich den Fuß neben das Bett setze, bis abends, wenn ich wieder hinlieg. Dann fragst dich, Gott, was machst du da? Ich habe es mit Leuten zu tun, die irgendwo so sich gerade für Jesus öffnen, auf der Suche nach ihm sind und wo wir auch mitbeten und diese Hoffnung haben hier, was es im Alten Testament heißt, wenn ihr mich sucht, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann will ich mich von euch finden lassen. Und wir haben immer wieder die Erwartung, Gott, was tust du? Und irgendwie läuft es gerade trotzdem anders. Es kann genauso sein, du stehst vor Entscheidungen, wo du dich fragst, Gott, was ist dran? Ist das richtig oder jenes richtig? Wird das meine nächste Stelle? Wird das mein nächster Platz? Wird diese Person, die ich gerade kennengelernt habe, die ich super sympathisch und attraktiv finde, wird das mein Partner? Ich könnte ausführlich von zwei Männern erzählen, beide Mods ausgebildet, der eine schon mit super viel Berufserfahrung in seinem Bereich, hat Leitungsverantwortung übernommen und sind ewig lang auf der Suche nach einem neuen Job in ihrem Segment. Und es fehlt nicht an Motivation, es fehlt nicht an Bereitschaft, es fehlt nicht an der Mühe, auch lange Wege zu gehen. Und gerade beim einen, der hat es regelmäßig erlebt, dass er sich bewirbt, dass er so die ersten 1, 2, 3 Runden in den Gesprächen eben auch durchkommt und es einen richtig guten Eindruck macht, aber dann so im letzten Moment, nee, Herr so und so, wir haben uns dann doch für jemand Internen entschieden. Und du denkst, ihr Doppel, ja? Warum schreibt ihr es aus, wenn es nachher die interne Nase wird? Gott, was machst du da? Und wir beten mit und wir setzen auch jedes Mal mit ja Hoffnung hinein, dass Gott es gut macht und dass da endlich was draus wird. Der eine arbeitet inzwischen hier schon wieder eine Weile länger an einem neuen Platz und wir sind riesig dankbar und der andere sucht. Und du steckst da ja drin, auch als Gemeinde miteinander, weil wir einander ja nicht egal sind, sondern weil die Leute wichtig sind, weil sie geistliche Familie sind. Aber sich jedes Mal neu in was hineinzugeben, sich jedes Mal neu für eine Option zu öffnen, und dann doch wieder eine Absage zu kriegen, das ist frustig. Und irgendwann ist die Frage, habe ich überhaupt noch die Power, um mich wieder emotional auf was einzulassen? Wenn Gott wieder eine Tür zumacht. Das Hören auf Jesus, das kann dich an Orte der Unklarheit bringen. Und obwohl du dir alle Mühe gibst, um offen und hörbereit zu sein, kannst dich in so Situationen bringen, wie beim Paulus und seinen Weggefährten, dass sie merken, hey, da tut sich so viel Gutes zu. Und irgendwie ist es eben so, wie es N.T. Wright sagt, die bewegen sich in eine Sackgasse. Wer will nach Mysien? Ganz ehrlich. Es scheint nicht irgendwie die relevante Option gewesen zu sein. Da irgendwie hier so im Nordwesten, so ein bisschen die Bretagne der Türkei, wo nichts los ist. Was wollen wir um alles in der Welt in Mysien, wenn es Asia gegeben hätte, wenn es Bithynien gegeben hätte? Was um alles in der Welt wollen wir da? Wirklich, nochmal, die sind über Wochen unterwegs. Du und ich, wir lesen das relativ schnell. Innerhalb von 2-3 Minuten ist der Fisch putzt und wir wissen, das Ganze hat ein Happy End. Wuhu, ja? Aber die haben das nicht. Und auch in deinem und meinem Leben, wir kriegen nicht vorgespult. So cool das manchmal wäre. Oder hier so die nächste Seite zu wissen, okay, nächstes Kapitel beginnt so. Das ist es nicht. Und so begeben die sich nach Mysien, was man auch immer in Mysien will, diesem dubbeligen Fleck Erde. Und dann heißt es eben, sie kommen nach Troas. Paulus, der hat nachts einen Traum von einem Mann aus Griechenland da drüben, aus Makedonien, der eben ruft, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Und so kannst du dir das vorstellen, dass es so ganz langsam in seinem Kopf dämmert, wozu dieses ganze Heckmeck hier durch Phrygien hindurch bis hoch nach Mysien. Warum dieses ganze wilde Ding? Und so heißt es dann eben in Vers 10, gleich danach eben, nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Makedonien zu gelangen, denn wir waren sicher. Gott hat uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Es gibt hier ein Ding, das übersetzt die Basisbibel nicht gut. Sonst mag ich sie sehr, sie hat sehr viel Charme und sehr viel Chance, um Gottes Worte zu verstehen. Was sie an der Stelle nicht so gut übersetzt ist, ist dieses hier, wir waren uns sicher. Was eigentlich dran steht, denn wir schlossen. Also auf gut Deutsch sagt Paulus, sagen sie, hey, wir haben uns beraten und geguckt, was bedeutet das. Wir haben die Fakten zusammengebracht, wir haben 1 und 1 zusammengezählt, wir sind nicht auf 11 gekommen. Wir haben diesen Entschluss gefasst, es ist dran, darüber zu gehen. Es gibt manche Ausleger, die sagen, eigentlich war der Plan von Paulus und seinen Begleitern, nee, lass uns noch länger in der Türkei bleiben, weil das ist ja riesengroß und da gibt es viele relevante Orte. Asia, Bithynien, ne? Gibt es ein paar Flecken, wo man was machen könnte. Aber sie merken, da hat Jesus irgendwie was Wildes Neues vor. Und ohne zu wissen, wohin genau Gott sie führen wird, machen sie sich auf diesen Weg. Von Troas aus über diese Meerenge oder diesen Bereich, hier noch eine Insel zwischendrin, Neapolis, der Hafen von Philippi, weil Philippi liegt ein bisschen weiter im Land drin. Und dort lernen sie Lydia kennen am Sabbat. Außerhalb der Stadt, diese Stoffhändlerin, die zwar keine Jüdin ist, aber die sich für den Gott des Volkes Israels interessiert, ihm zugewendet hat. Sie kommen miteinander ins Gespräch, erklären ihr das Evangelium, haben Zeit miteinander und es passiert dieses Wunder, dass diese Lydia beginnt, an Jesus zu glauben und sich taufen lässt. Kannst du dir vorstellen, dass das von Punkt sein muss, von Paulus, von Silas, von Timotheus, dass sie sich denken, hey, dafür haben wir das ganze Geraffel mitgemacht. Dafür hat der ganze Weg Sinn gemacht. Wir haben uns so gefragt, Gott, um alles in der Welt, was hast du hier vor? Warum dieses Geeier hier durch Türkei? Warum Mysien? Und jetzt stehen wir hier und die Lydia lässt sich taufen, weil sie zu Jesus gefunden hat. Ich stelle mir vor, die Kerls, die stehen mit Gänsehaut da. Wurscht egal, wie heiß und warm es in Makedonien ist. Aber diese Gänsehaut da drüber, dass Jesus sie dorthin gebracht hat, wo er sie haben wollte. Und so wird diese Frau, diese Lydia, die erste Person in der Apostelgeschichte, die auf europäischem Boden beginnt, an Jesus zu glauben. Gottes Reden und darauf zu reagieren, das kann so unglaublich anders laufen, als du es dir erhofft hast. Es kann sich hart und hässlich ziehen. Du denkst, Gott, wir beten nicht erst seit gestern, wir beten lang. Und du kannst eben, wie gesagt, nicht vorblättern oder hier skippen und schon mal auf den Bildschirm drücken, damit das Video 10 Sekunden früher oder 10 Sekunden weiter ist. Was ist, wenn Gott nächste Woche ganz unerwartet irgendwie hier so etwas startet wie so ein Ruf nach Makedonien. Und du noch überhaupt keine Ahnung hast und du sagst, hey, ich hatte alles Mögliche auf dem Zettel, aber nicht das. Es braucht manchmal die Zeit. Und manchmal braucht es Leute, die diesen Weg ja auch mit dir gehen. Und Paulus und die zwei anderen, die sagen, hey, wir haben da draus geschlossen. Das ist es. Es braucht Leute, die diesen Weg mit dir und mit mir gehen. Ohne immer genau zu wissen, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Und wenn du kurz dir nochmal diese Karte anguckst, ich gehe nochmal ein Stück auf Seite, damit ihr ein bisschen mehr seht, auch hier in dem Teil des Saals. Wenn du irgendwie dich vielleicht darauf einlassen magst und das vergleichen willst, hey, mein Thema, das mich gerade beschäftigt, wenn ich das mal hier so auf diese Strecke von Derbe bis Philippi lege, wo bin ich da? Wo bist du gerade mit Gott da? Kann es sein, vielleicht ist es so, dass du irgendwo durch Phrygien eierst und dir denkst, Gott, warum? Warum nicht hier? Warum nicht da? Und du denkst, hey, die Optionen gehen mir aus. Gott, was willst du? Und du hast den Eindruck, hey, es geht in so was Mysienartiges und du denkst, oh Gott, was will ich da? Was will ich in dieser Sackgasse? Vielleicht gibt es für dich einen Moment wie Troas, wo du den Eindruck hast, okay, Gott redet hier, aber du hast noch keinen wirklichen Plan, was er damit vorhat. Vielleicht gibt es einen Neapolis-Moment, von dem du sagst, hey, ich habe jetzt auf Gott gehört, ich habe einen mutigen Schritt in was hinein gemacht, von dem ich noch überhaupt keinen Plan habe, was da dabei jetzt rauskommt. Ja? Kommen in Neapolis an, wackeln aus dem Schiff raus und ich frage, was jetzt, Gott? Du hast diesen riesigen, mutigen Schritt gemacht und gesagt, Gott, jetzt bin ich hier, was machst du draus? Oder vielleicht, das kann es auch sein, bist du heute hergekommen mit so einem Philippi-Moment, also du sagst, hey, ich hab eine Geschichte hinter mir und Gott, der war irgendwie so gut und so treu, dass er mich da hat nicht hängen lassen. Ich kenne Phrygien, ich kenne Mysien und ich habe jetzt erlebt, hey, Paulus, wie Timotheus und Silas, dass Gott so einen Philippi-Moment schenkt. Wo bist du gerade? Wo bist du mit deinem guten Gott gerade? Fühlt er sich gut an? Oder schickt er dich in die Pampa und denkst, wohin? Oder hast du begonnen, mit ihm mutig zu sein? Unabhängig von der Situation, unabhängig ob Derbe, Lystra, Phrygien, Mysien, Neapolis oder Philippi, wir leben davon, dass Gott redet. Und dass wir ihm darauf vertrauen, dass er uns nicht hängen lässt. Und wir brauchen diese Bereitschaft, dran zu bleiben, so komisch das jetzt auch irgendwie und plain und offensichtlich das auch klingen mag. Und es ist gut, da drin nicht alleine zu sein. Es ist gut, dass ein Paulus nicht alleine durch die Gegend wackelt. Und es ist gut, dass du es genauso wenig tust. Es ist gut, sagen, Gott, ich weiß nicht, was du hier vorhast, aber ich will darauf hoffen, ich will darauf vertrauen, dass du an mir dranbleibst, dass du mich nicht irre werden lässt in diesem ahnungslosen durch die Gegend laufen. Ich will nicht dich loslassen. Ich will darauf hoffen, auch weiterhin, dass du eine Richtung hast. Und da, wo du es vielleicht nicht selber kannst, ist es so gut, Leute um dich herum zu haben, die sagen, du hast diese Hoffnung gerade nicht, wir haben sie für dich. Und wir tragen dich diesen Weg. Wir werden nachher, wir kriegen gleich bestimmt auch noch die Info dazu, während der Zeit des Lobpreises auch die Gelegenheit haben, um zu beten. Und wenn du sagst, das ist ein Punkt für dich zu sagen, hey, ich möchte, dass jemand mich ein kleines Stück da irgendwie mitträgt, ist dann da nachher die Möglichkeit dazu, gemeinsam als Gemeinde einander da ein Stück zu tragen, wo es sich irgendwie nach Phrygien anfühlt. Oder nach Sackgasse oder jetzt habe ich einen mutigen Schritt gemacht oder was auch immer. Ich möchte beten. Jesus, du kennst uns durch und durch und auch alle Gedanken und Gefühle, die gerade in diesem Raum beieinander sind, alles dich suchen, alles fragen, alles warten, alles klagen, alles hoffen, alles mutige mal den ersten Schritt machen und auch alles Dankbares zurückgucken und zu sehen, hey, du warst auf diesem Weg gut und treu. Und ich bitte dich darum, dass du mitten in dem, was die Einzelnen gerade erleben, dass du dich zeigst als derjenige, der redet, der treu ist, der nicht weggeht, der nicht weg ist, der uns in Händen behält. Und ich bitte dich um diese Kraft, das auszuhalten, wenn diese Unklarheit, wohin es geht und was dabei rauskommen wird, so anstrengend ist und so viel auf dem Spiel steht, so viel dranhängt. Wir bitten dich, dass du dich erbarmst, dass du dich zeigst, dass du Gebete erhörst und neue Richtung gibst. Wir brauchen dich. Amen.